Willkommen. Sie setzen in Ihrem Unternehmen, so wie fast jedes Unternehmen auf der Welt, täglich auf Open-Source-Software.
Absolut, das ist ja der Standard heute.
Es ist effizient, es ist innovativ und es spart, seien wir mal ehrlich, enorme Kosten. Aber haben Sie sich in letzter Zeit mal gefragt, was das rechtlich eigentlich bedeutet?
Vor allem seit ganz kurzem.
Genau, denn seit Dezember 2024 gibt es eine neue EU-Produkthaftungsrichtlinie. Und die hat es wirklich in sich, gerade für die digitale Welt. Das Kernproblem, das wir heute für Sie aufschlüsseln wollen: diese Richtlinie schließt jetzt zum ersten Mal explizit Software mit ein.
Und damit eben auch Open Source, kurz OSS.
Richtig. Es gibt zwar auf dem Papier eine Ausnahme, aber die ist, sagen wir mal so, löchrig und unklar, dass sie mehr Fragen aufwirft als beantwortet.
Definitiv.
Unsere Mission heute ist es also, für Sie Licht in diesen juristischen Nebel zu bringen. Wir wollen herausfinden, wann genau Ihr Unternehmen für Schäden durch Open-Source-Software haftbar gemacht werden könnte und wann eben nicht.
Und um mal zu verdeutlichen, dass das hier keine theoretische Fingerübung für Juristen ist,
sondern bares Geld bedeutet.
Genau. Eine Studie der Harvard Business School von 2024 hat den wirtschaftlichen Wert von Open Source auf sage und schreibe 8,8 Billionen US-Dollar geschätzt.
Billionen, nicht Milliarden.
Billionen, ja. Ohne Open Source wären die Softwarekosten in Unternehmen wie Ihrem im Schnitt 3,5 Mal höher. Diese neue Haftungslandschaft zu verstehen, ist also keine lästige Pflicht, sondern eine knallharte betriebswirtschaftliche Notwendigkeit.
Okay, dann packen wir das mal aus. Die Grundidee der Richtlinie klingt ja erstmal total beruhigend. Da steht sinngemäß drin, Open Source Software ist von der Haftung ausgenommen. Das klingt doch super. Wo ist der Haken?
Der Haken versteckt sich, wie so oft, im Detail. Die Regelung, auf die Sie anspielen, ist die sogenannte Bereichsausnahme in Artikel 2 der Richtlinie.
Okay.
Und die sagt, die Ausnahme gilt für OSS, die, und ich zitiere sinngemäß, außerhalb einer Geschäftstätigkeit entwickelt oder bereitgestellt wird.
Ah.
Das zielt auf den klassischen Hobbyentwickler ab, der in seiner Freizeit an einem Projekt bastelt, oder auf rein gemeinnützige Stiftungen. Für die bleibt alles entspannt.
Aber außerhalb einer Geschäftstätigkeit ist ja der entscheidende Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass fast alles, was ein Unternehmen anfasst, irgendwie als geschäftlich gilt.
Genau da.
Hier wird's also interessant, oder?
Genau hier explodiert die Komplexität. Denn die Richtlinie hat einen Gegenspieler zu dieser Ausnahme eingebaut. Eine Art Rückausnahme.
Okay.
Die greift, sobald die Software eben nicht mehr rein hobbymäßig bereitgestellt wird. Zum Beispiel, wenn Sie, wie es im Erwägungsgrund 14 heißt, gegen einen Preis oder im Austausch für personenbezogene Daten angeboten wird.
Verstehe.
Und jetzt kommt das eigentliche Problem für Sie. Der zentrale Begriff Geschäftstätigkeit.
Wird nicht definiert?
Wird in der ganzen Richtlinie nicht ein einziges Mal definiert. Exakt.
Das ist ja Wahnsinn. Das wichtigste Wort, das darüber entscheidet, ob man haftet oder nicht, wird einfach nicht erklärt.
So ist es. Und genau das ist das Problem. Für Unternehmen ist das ein riesiger Blindflug.
Man stochert im Nebel.
Man weiß einfach nicht, wann man diese unsichtbare Linie zur Haftung übertritt. Die Richtlinie lässt die Unternehmen mit dieser Unsicherheit komplett allein.
Wenn uns die Richtlinie da so im Stich lässt, wie können wir dann als Unternehmen überhaupt eine Risikobewertung machen? Wo hängt man denn an, wenn alles so vage ist?
Man muss versuchen, selbst eine Struktur reinzubringen. Die Analyse, die uns hier als Quelle dient, schlägt eine sehr hilfreiche Unterscheidung vor.
Und zwar?
Die zwischen unmittelbarer und mittelbarer Geschäftstätigkeit. Der klare, einfache Fall ist die unmittelbare Geschäftstätigkeit.
Das heißt?
Wenn Sie OSS nehmen und sie verkaufen, also direkt Geld dafür verlangen, oder sie als Komponente in ein anderes kommerzielles Produkt einbauen, das sie verkaufen, dann haften sie.
Okay, das ist logisch.
Das ist unstrittig. Dasselbe gilt, wenn Sie die Software nur herausgeben, wenn der Nutzer Ihnen seine persönlichen Daten gibt. Das ist quasi eine Währung.
Okay, die direkten Fälle Software gegen Geld oder Daten sind also klar. Aber das ist ja die absolute Ausnahme in der Open-Source-Welt.
Genau.
Das Spannende ist doch dieser riesige Graubereich, in dem sich 99% der Unternehmen bewegen. Man stellt etwas kostenlos zur Verfügung, hat aber natürlich trotzdem das eigene Geschäft im Hinterkopf. Wie geht die Richtlinie damit um?
Und hier ist der Punkt, der für die meisten Unternehmen alles ändert. Das Gesetz fragt nicht nur, fließt Geld?
Sondern?
Es fragt, Hatten Sie einen kommerziellen Hintergedanken? Selbst wenn die Software gratis ist, wenn sie am Ende des Tages dazu dient, Ihr eigentliches Geschäft anzukurbeln.
Also zum Beispiel durch spätere Supportverträge?
Genau, oder einfach nur als Marketinginstrument, um Kunden zu gewinnen. Dann sind Sie plötzlich im haftungsrelevanten Bereich. Das ist, was die Analyse mittelbare Geschäftstätigkeit nennt.
Das erweitert den Haftungsbereich ja enorm. Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte im Text? Oder ist das reine Interpretation?
Doch, die gibt es. Der Erwägungsgrund 26 der Richtlinie gibt uns ein Beispiel, das in diese Richtung weist. Da ist von Produkten die Rede, die im Rahmen einer Sponsoring-Kampagne kostenlos geliefert werden.
Ah, okay.
Obwohl kein Geld fließt, ist der Zweck dahinter glasklar kommerziell. Und auch die Wortwahl in der Richtlinie ist verräterisch.
Inwiefern?
Sie spricht von Software, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit bereitgestellt wird. Hätte der Gesetzgeber es eng fassen wollen, hätte er schreiben können, innerhalb einer Geschäftstätigkeit.
Aber im Rahmen ist viel weiter.
Richtig. Im Rahmen ist bewusst weitergefasst und deutet an, dass schon ein loser, indirekter Bezug zum eigentlichen Geschäft ausreicht, um die Haftung auszulösen.
Machen wir es für Sie als Zuhörer mal ganz konkret. Das typischste Geschäftsmodell überhaupt in diesem Bereich ist ja, professionellen Support oder Softwarepflege für eine Open-Source-Lösung anzubieten.
Tausende Unternehmen machen das.
Genau. Die Software selbst ist kostenlos, aber das Know-how dazu wird verkauft. Fällt man damit automatisch in die Haftung für die ganze Software?
Hier müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, denn die Quellen, die wir analysiert haben, unterscheiden hier zwei fundamental verschiedene Szenarien.
Okay.
Das erste, einfachere Szenario ist, Sie bieten Service für Ihre eigene Open-Source-Software an.
Also das klassische Open-Core-Modell, ich entwickle eine Software, stelle die Basisversion kostenlos zur Verfügung, um eine Nutzerbasis aufzubauen, aber mein Geschäftsmodell ist es, später mit Support, Enterprise-Features oder Schulungen Geld zu verdienen.
Genau dieses Modell. Und laut der Analyse ist das ein glasklarer Fall einer mittelbaren Geschäftstätigkeit.
Warum?
Sie haben das kostenlose Produkt ja nicht aus reiner Menschenliebe entwickelt, sondern mit einer von Anfang an bestehenden kommerziellen Absicht.
Das eine bedingt das andere.
Exakt. Die kostenlose Software und die späteren bezahlten Dienstleistungen sind wirtschaftlich untrennbar miteinander verknüpft. Das eine dient dem anderen. Und deshalb greift ihr die Haftung für die Software selbst, obwohl sie kostenlos ist.
Okay, das ist eine wichtige, wenn auch vielleicht unangenehme Klarstellung für viele. Aber jetzt zum zweiten und ich vermute noch viel häufigeren Szenario.
Mhm.
Man bietet Service für fremde Open-Source-Software an. Man nimmt also eine etablierte Software, die von einer globalen Community oder einer anderen Firma entwickelt wurde.
Denken wir an große Datenbanksysteme, Webserver, Betriebssysteme.
Und verkauft das eigene Know-how dafür in Form von Support, Wartung oder Implementierung.
Und hier wird es wirklich differenziert. In diesem Fall gibt es ja keine direkte Verbindung zwischen der ursprünglichen Entwicklung und Ihrer kommerziellen Dienstleistung.
Richtig.
Der Gesetzgeber kann Sie also nicht einfach dafür haftbar machen, dass Sie Expertise für ein fremdes Produkt verkaufen. Aber er führt einen neuen, entscheidenden Begriff ein.
Welchen?
Die wesentliche Änderung.
Moment, das ist ja eine gewaltige Konsequenz, die sich da andeutet. Das heißt, mein kleines Team von Spezialisten, das vielleicht nur einen Patch einspielt, um eine Open-Source-Software mit unserem Kundensystem kompatibel zu machen,
ja,
könnte plötzlich die volle rechtliche Verantwortung für ein riesiges, von hunderten Entwicklern über Jahre geschriebenes Projekt übernehmen? Das klingt nach einem existenzbedrohenden Risiko.
Das ist genau der Punkt. Das Risiko ist enorm. Wenn Ihre Dienstleistung zu einer wesentlichen Änderung der Software führt, dann sagt das Gesetz. Sie gelten ab diesem Moment als Hersteller des veränderten Produkts.
Als Hersteller?
Mit allen Konsequenzen.
Mit allen Konsequenzen?
Und damit sind Sie voll haftbar, als hätten Sie die Software von Grund auf neu geschrieben. Sie erben quasi die gesamte Verantwortung für das Gesamtprodukt, nicht nur für Ihre kleine Änderung.
Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Dann ist die Millionen-Euro-Frage natürlich, was zum Teufel gilt als wesentlich? Ein Bugfix? Eine neue Funktion? Die Anpassung der Farbe eines Buttons? Wo wird da die Grenze gezogen?
Die Richtlinie selbst schweigt sich dazu aus, verweist aber auf Kriterien aus anderen Gesetzen, wie dem Cyber Resilience Act, kurz CRA.
Ah, okay, da gibt es Querverweise.
Genau. Und dort finden wir konkretere Anhaltspunkte. Stellen Sie sich wie bei einem Auto vor.
Okay.
Wenn Sie die Reifen wechseln oder die Polster neu beziehen, ist das keine...
Keine wesentliche Änderung, klar.
Aber wenn Sie den Benzinmotor ausbauen und einen Elektroantrieb einsetzen,
dann habe ich im Grunde ein neues Auto gebaut.
Genau. Dann haben Sie das Wesen des Produkts verändert.
Super Analogie. Und übertragen auf Software? Was wäre da der Reifenwechsel?
Übertragen auf Software? Ein Bugfix ist der Reifenwechsel. Kleinere Anpassungen, visuelle Verbesserungen, das Schließen einer bekannten Sicherheitslücke oder das Hinzufügen einer neuen Sprache zur Benutzeroberfläche, all das gilt in der Regel nicht als wesentlich.
Und der Motortausch?
Kritisch wird es, wenn Sie den Motor tauschen. Wenn Sie durch Ihr Update die ursprünglich beabsichtigten Funktionen oder die Art und Leistung der Software verändern.
Zum Beispiel?
Wenn Sie eine Kernfunktion modifizieren oder ein komplett neues Bezahlmodul in eine reine Informations-App einbauen. Das ist der Motortausch. Und plötzlich gelten Sie als der Hersteller dieses neuen Autos.
Verstehe.
Die EU-Kommission wird hierzu zwar noch Leitlinien veröffentlichen, aber nach diesem Prinzip müssen Sie heute schon Ihre Risiken bewerten.
Was bedeutet das also alles für Ihre tägliche Arbeit? Das klingt nach einem rechtlichen Minenfeld.
Das ist es auch, wenn man unvorbereitet ist.
Die Analyse, die wir uns angesehen haben, versucht zum Glück, das Ganze in eine Art praktische Prüfsystematik zu gießen. Gehen wir das doch mal Schritt für Schritt für Sie durch, quasi als Checkliste für den Kopf.
Genau. Es ist im Grunde ein 4-Punkte-Prüfschema, ein Entscheidungsbaum, den Sie bei jedem Projekt durchgehen können. Punkt 1 ist die einfachste Frage.
Der Notausgang sozusagen.
Der Notausgang, genau. Liegt eindeutig keine Geschäftstätigkeit vor.
Das betrifft also den reinen Hobbyentwickler, der nach Feierabend an einem Projekt arbeitet, ohne jede kommerzielle Absicht.
Richtig.
Für die allermeisten Unternehmen, die hier zuhören, ist die Antwort hier wohl nein.
Korrekt. Das ist die Ausnahme für Idealisten. Wenn Sie hier mit Ja antworten können, sind Sie raus. Die Ausnahme greift keine Haftung. Wenn nicht, gehen Sie zu Schritt 2.
Okay, Schritt 2.
Liegt eine unmittelbare Geschäftstätigkeit vor? Also, verkaufen Sie die OSS gegen Geld, tauschen Sie sie gegen Daten oder bauen Sie sie in ein kommerzielles Produkt ein?
Wenn die Antwort hier Ja lautet,
dann greift die Haftung. Da gibt es keine Diskussion.
Okay, es sind die klaren Schwarz-Weiß-Fälle. Jetzt kommen wir in die Grauzone, die wir vorhin besprochen haben. Punkt 3.
Drittens, die Frage nach der mittelbaren Geschäftstätigkeit. Hier müssen Sie sich ehrlich fragen. Stellen wir die OSS zwar kostenlos zur Verfügung, aber tun wir das im Rahmen einer Marketing- oder Sponsoring-Aktion?
Oder?
Oder, und das ist der entscheidende Punkt für viele, haben wir die OSS vielleicht sogar gezielt entwickelt, um damit unsere eigenen kostenpflichtigen Dienstleistungen attraktiver zu machen oder überhaupt erst zu ermöglichen?
Das war unser erstes Praxisszenario.
Genau. Wenn hier ein Ja die Antwort ist, greift ebenfalls die Haftung.
Und damit zum vierten und vielleicht komplexesten Punkt, der für alle Dienstleister da draußen entscheidend ist, die Services für fremde Software.
Genau. Viertens. Bieten Sie Dienstleistungen für fremde OS an. Hier müssen Sie, wie besprochen, die entscheidende Unterfrage stellen.
Und die lautet?
Führen Ihre Änderungen, Patches oder Erweiterungen zu einer wesentlichen Änderung der Software nach den Kriterien, die wir besprochen haben? Also, ist es ein Reifenwechsel oder ein Motortausch?
Und wenn es der Motortausch ist, also eine wesentliche Änderung?
Dann ist die Antwort A, ja. Und damit gelten Sie als Hersteller und die Haftung greift in vollem Umfang für das gesamte Produkt.
Puh.
Und dann gibt es noch die letzte rettende Option unter Punkt B.
Nämlich?
Ihre Änderungen führen zu keiner wesentlichen Änderung. Sie machen also nur kleinere Anpassungen, Standard-Bugfixes, die die Kernfunktionalität nicht verändern.
Nur dann ist mal auf der sicheren Seite.
Nur dann können Sie aufatmen. In diesem Fall greift die Ausnahme und Sie haften nicht nach dieser Richtlinie für die Software.
Puh, das ist eine Menge zu verdauen. Die wichtigste Botschaft für Ihr Unternehmen ist also, der Satz, es ist kostenlos, bedeutet absolut nicht mehr, es ist frei von Haftung.
Absolut nicht.
Diese neue EU-Richtlinie reißt die alten Grenzen ein. Der alte, bequeme Gedanke, dass Open-Source-Software eine Art rechtsfreier Raum ist, in dem die Community sich selbst reguliert,
ist damit endgültig Geschichte.
Sie müssen jetzt sehr genau bewerten, in welchem kommerziellen Kontext Ihr Unternehmen OSS einsetzt oder Dienstleistungen dafür anbietet.
Und man darf nicht vergessen, diese Rechtslage ist brandneu und noch in Bewegung. Die Richtlinie muss erst bis Ende 2026 von den EU-Staaten in nationales Recht umgesetzt werden.
Da gibt es also noch Spielraum.
Einen gewissen Spielraum, ja. Die Autoren der Quelle, die wir hier analysieren, plädieren zum Beispiel dafür, dass der deutsche Gesetzgeber den Begriff der Geschäftstätigkeit eben nicht starr definieren sollte,
sondern
diesen flexiblen, aber eben auch vagen Rahmen übernehmen sollte. Das bedeutet für Sie vor allem eines: Informiert bleiben ist entscheidend. Denn die Gerichte werden hier in Zukunft einen enormen Interpretationsspielraum haben, um Einzelfälle zu entscheiden.
Und hier ist noch ein letzter Gedanke für Sie zum Mitnehmen, der in den Quellen mitschwingt. Die Richtlinie soll ja eigentlich Verbraucher schützen, behandelt aber Unternehmen, die OSS-Dienstleistungen erbringen, plötzlich wie riesige Produkthersteller.
Das ist ein gewisser Widerspruch.
Absolut. Jetzt stellen Sie sich mal dieses Szenario vor. Ihr Team spielt einen vermeintlich kleinen Bugfix bei einem Kunden in eine riesige Open-Source-Anwendung ein. Dieser Fix hat aber eine unbeabsichtigte Nebenwirkung und reißt eine massive Sicherheitslücke auf, die zu einem Millionenschaden führt.
Der Worst Case.
Der absolute Worst Case. Könnte ein Gericht in Zukunft nicht genau wegen dieser gravierenden Folgen argumentieren, dass dieser kleine Fix eben doch eine wesentliche Änderung war? Wo genau, fragen wir uns, wird ein Richter diese Linie am Ende ziehen, bei der technischen Natur der Änderung oder bei den finanziellen Konsequenzen des Fehlers?